Und wenn es um Charakter geht, wenn es um Dinge geht, die mit mir zu tun haben, ist es herausfordernd, weil Gott will uns ja nicht stehen lassen. Er hat uns als seine Ebenbilder geschaffen und dieses Bild kennt ihr, das ist so dieses Bild, was Michelangelo gemalt hat, die Erschaffung von Adam. Und Ebenbild zu sein heißt nicht, dass Gott gesagt hat, hey, ich mache ein paar Fotokopien von mir, die dann durch diese Welt laufen, sondern das heißt, dass wir Gottes Wesen widerspiegeln, dass wir so reden, wie er reden würde, dass wir so denken, wie er denken würde, dass wir so handeln, wie er handeln würde. So war zumindest ursprünglich der Plan, der Gedanke von Gott, dass wir mit dieser Welt und miteinander so umgehen, reden, denken, tun wie Gott. Aber du guckst in dein Leben und du stellst fest, so oft klappt das nicht so richtig. Und ich gucke in mein Leben und ich sehe, so oft klappt das nicht so ganz. Und ich gucke in die Welt und mache die Zeitung auf und sehe, so oft klappt das nicht, dass wir so reden, denken und tun wie Gott. Und ganz am Anfang, das wisst ihr, habt ihr gelesen, die Sünde kam in die Welt und dieses Bild, was Gott in den Menschen hineingelegt hat, das wurde verbogen, es wurde verdreht, es wurde verblasst und manches ging auch kaputt in diesem Bild, in den Menschen. Und das heißt, auch mein inneres Wesen ist so verdreht, es ist verbogen, es ist verblasst, es ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Und das bedeutet, dass Gemeinschaft miteinander und dass Gemeinschaft auch mit Gott schwierig wird, weil ich verdreht, verbogen bin, manchmal auch nicht mehr möglich wird. Und der Michelangelo hat nicht bloß die Erschaffung Adams dargestellt, sondern auch die Vertreibung aus dem Paradies. Und da gibt es ein anderes Bild, das sieht so aus. Und er hat versucht darzustellen, äußerlich darzustellen, was innerlich passiert, dieses Verdrehen, dieses Verblassen des Ebenbildes Gottes. Aber Gott, habe ich gesagt, lässt uns da nicht stehen. Sein Ziel ist meine Erlösung, deine Erlösung. Er möchte wiederherstellen. Er möchte Gutes in deinem Leben, in meinem Leben bewirken. Und er möchte uns einen guten Charakter geben. Einen Charakter, der dem von seinem Sohn Jesus ähnlich ist. Ich nehme nochmal diesen Vers von Anfang, 2. Korinther 3, Vers 18. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also durch den Heiligen Geist ist Gott dabei, dieses Ebenbildnis in dir wiederherzustellen, damit du redest wie Gott, damit du denkst wie Gott, damit du tust wie Gott, dich wieder zu vollen Glanz zu bringen. Und da ist er die ganze Zeit deines Lebens mit dir unterwegs und das wird das in der Ewigkeit vollendet sein, aber er ist dabei, er ist dabei. Und Gott ist auch dabei, weil das ist ja ein Prozess. Und ihr kennt das, wenn ihr mit einem Auto unterwegs seid, da gibt es manchmal so kleine Blinklampen vorne, meistens blinken die bloß, manchmal machen sie auch Töne. Und wir haben so eine Lampe, das nennt sich Motorkontrollleuchte. Und wenn die blinkt, sollte man die Werkstatt aufsuchen. Und es gibt auch in unserem Leben so Dinge, wo Gott Charakter, Persönlichkeit reparieren möchte, wieder was wieder ähnlich machen möchte seinen Sohn. Und da lässt er die Sirene auftönen. Und ich habe so eine Sirene mir bauen lassen für meinen Sohn. Ne? Das ist so eine Sirene, die leuchtet auf, sinnbildlich in deinem Leben. Wenn Gott dich auf Dinge hinweist, auf Charakterschwächen oder Charakterfehler hinweist und sagt, guck dort mal drauf. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, wenn das so piepst hier, ne? Da hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, ich kümmere mich drum, oder du machst das Ding einfach irgendwie aus und ignorierst es. Sagst, komm, lass es tröten, da komme ich mit klar. Ich möchte mit euch einen Charakter aus der Esther-Story angucken, der mit dieser Alarmanlage, mit diesen Alarmsignalen genauso umgegangen ist. Der hat sie einfach weggedrückt und dieser Bösewicht der Esther-Geschichte, das war nicht der Xerxes, der hatte auch seine Charakterfehler. Der Bösewicht war ein Mann namens Haman. Haman entschied sich, die Sirene zu überhören. Ein erster Vers dazu, wo Haman eingeführt wurde, da heißt es, Esther Kapitel 3, einige Zeit später gab König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Haman taucht dort zum ersten Mal auf und er taucht auf als Person 2 in diesem großen Reich. Nur einer stand vor ihm, das war Xerxes der König und dann kam Haman. Irgendwie hat er alles richtig gemacht. Irgendwie war er ganz oben auf der Karriereleiter. Aber ich habe es vorhin auch schon gesagt, erfolgreich zu sein bedeutet nicht einen erfolgreichen Charakter im Sinne Gottes zu haben. Und so gab es auch in Hamans Leben immer mal wieder solche Sirenen. Sirenen? die da geblinkt und gelärmt haben und die ihm da aufmerksam gemacht haben, dass er vielleicht mal auf seinen Charakter, auf bestimmte Dinge in seiner Persönlichkeit gucken sollte. Denn wenn er es nicht macht, dann ja, Zahnschmerzen zu ignorieren, ist schmerzhaft. Bei Hamann war die Ignoration oder das Ignorieren dieser, Ignoration gibt es nicht, das Ignorieren dieser Dinge tödlich. Sein Ende berichtet Esther 7, da heißt es, so hängte man Hamann an den Galgen, den er vor Mordechai errichtet hatte, und da legte sich der Zorn des Königs. Trauriger, aber wahrer Schluss von Hamann. Und vielleicht eine Motivation für dein Leben, die Alarmsignale nicht zu überhören. Nicht, dass du aufgehängt wirst am Leben, wenn du deinen Charakter nicht aufpolierst, aber es tut dir nicht gut und es tut den Menschen in deinem Umfeld nicht gut und es ist nicht Gottes Weg mit dir. Okay, wie entwickelt man einen erfolgreichen Charakter? Wie kommt man mehr in dieses Ebenbild von Gott rein? Ich möchte ein paar Punkte an Hamanns Leben deutlich machen. Ein kleiner Überblick. Es gibt ja noch mehr, aber ein paar Punkte für dich, für mich heute Morgen. Der erste Punkt hat mit Erfolg und mit Stolz zu tun. Lass dir den Erfolg nicht zu Kopf steigen und überwinde die Stolzfalle. Esther Kapitel 3, Vers 2. Alle Beamten im Palast waren ihm, also Hamann, untergeordnet. Sie mussten sich auf den Befehl des Königs vor Hamann niederwerfen, wenn er an ihnen vorüberging. Nur Mordechai neigte sich nicht vor ihm. Also Hamann ist ganz oben, zweiter Mann im Staat. Xerxes war noch ein bisschen größer als er. Und ein erster Befehl, den man so im Land kundgetan hat, hieß, ehrt mich, werft euch vor mir in den Staub. Hamann will Ehre. Hamann will Ehre und er befiehlt diese Ehre. Wahrscheinlich liebt er das, ne, geehrt zu werden von allen. Er liebt die Anerkennung, er liebt den Status auch seiner Position. Schließlich ist er wichtig, zweiter Mann im Staat. Hey, was gibt es Besseres? Gut König sein, aber da kommt er nicht ran. Also er ist wichtig und er liebt die Ehre. Er ist was ganz Besonderes und er ist um einiges bedeutender als die anderen, die da noch über den Hof krauchen. Zweiter Mann. Und jetzt lade ich dich ein, mal in dich reinzuhorchen, ob du dieses Gefühl, um einiges bedeutsamer zu sein als die anderen, die um dich rumkrauchen, ob du dieses irgendwoher kennst. Dieses Gefühl, wichtiger zu sein. Dieses Gefühl, bedeutender zu sein. Dieses Gefühl, eine bedeutendere Position auf Arbeit zu haben oder in der Welt zu haben, eine bedeutendere Position. Hey, ich bin Pastor, ihr seid nur Gemeindemitglieder. Ha? Hey, ich bin Studentensprecher, du bist nur ein Student. Hey, ich bin Chef, du bist nur Arbeiter. Hey, ich bin Mutter, du hast keine Kinder. Dieses Gefühl, wichtiger zu sein, wichtiger für die anderen Menschen. Hey, ich habe 30 Freunde, du hast einen. Hey, ohne mich geht nichts auf Arbeit. Und du kehrst nur. Da gibt es tausend, die das machen können. Kennst du dieses Gefühl, dich über andere zu überheben? Wir reden da nicht drüber. Aber diese Gedanken, die dich manchmal vielleicht beschleichen, oder der Stolz auf deine Fähigkeiten, das, was du gut kannst. Denn so gut wie du ist dein nerviger Kollege beileibe nicht. Der kriegt das nicht so gut hin. Der wird nicht so oft gelobt. Oder das Gefühl, mehr wert zu sein als der stinkende Obdachlose, der nach Pisse riecht, wenn du durch die Leipziger Innenstadt gehst. Der kriegt sein Leben ja nicht auf die Reihe. Aber du schon. Oder attraktiver zu sein oder hübscher zu sein als der dicke Mensch, der sich bei dir vor McDonald's auf dem Fußboden bückt und wo der Popo hinten rausguckt. Und du denkst, Mann, ist der dick. Zum Glück bin ich nicht so. Kennst du diese Gedanken? Und wahrscheinlich steht er auch noch jeden Tag in dieser Schlange, wo du nur einmal im Monat hingehst. Abraham Lincoln hat was Schlaues gesagt. Er hat gesagt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Setz ihn einfach in eine wichtige Stellung und guck mal, wie er damit umgeht. Guck mal, was er da macht, wenn er da ganz oben sitzt. Du kannst ihn auch, also Macht ist ja schön, ne? Wir hatten in der Uni immer so Hausmeister und die waren ganz wichtig, weil sie nämlich die Schlüssel für alles hatten. Und da waren manchmal ganz schöne Fieslinge dabei. Willst du den Charakter eines Menschen geben, so sehen, so gib ihm Macht. Und gab dir und gab mir einiges an Fähigkeiten, einiges an Einfluss, einiges an Besitz, damit wir es genießen, damit wir es zu seiner Ehre einsetzen. Aber nicht, damit wir uns über andere erheben. Aber das steckt irgendwie in uns. Und ihr könnt das bei den Jüngern von Jesus nachlesen. Auch da wollten einige wichtiger sein als die anderen. Jesus, gib uns doch mal den Platz rechts und links neben dir. Und vielleicht kennst du auch so andere Gedanken, das kenne ich von mir, so die innere Kritik. Zum Beispiel, wenn ich heimlich jemanden abwerte, wenn ich jemanden predigen höre, im Internet oder sonst wo in einer anderen Gemeinde. Und ich denke, naja, das kannst du besser. Und ihr könnt ja, habt ja alle Fähigkeiten und dieses Heimliche, naja. Und dann siehst du die Fehler und kannst sie alle aufzählen, weil du ja Meister bist in deinem Fach. Und du denkst, ah. Und dann unmerklich, ohne dass du es willst, bist du plötzlich größer als der andere ist so klein. Kennst du das? Oder wenn jemand nicht so gut singt wie du oder nicht so gut, ja, Dinge tut, die du vielleicht auf Arbeit tun kannst. Und das Problem nicht, ist nicht, dass es immer Verbesserungspotenzial gibt. Ich kann mich im Singen auch noch verbessern. Und es ist auch nett, wenn mir jemand sagt, Mensch Daniel, da ist noch eine Note, die kannst du vielleicht besser treffen. Darum geht es nicht. Es geht um dieses innere Yes, ich kann es besser. Yes, ich bin wichtiger. Yes, ich bin schöner, ich bin größer, ich bin was auch immer. Und dann hörst du vielleicht jetzt die Sirene in deinem Leben und Gott sagt dir, das ist auch ein Punkt bei dir. Ein schönes Zitat von Denzel Washington. Der hat gesagt, ich bete, dass ihr alle eure Schuhe abends weit unter das Bett stellt, damit ihr am nächsten Morgen davor niederknien müsst, um sie zu finden. Und während ihr da so kniet, dankt Gott für seine Gnade, für sein Erbarmen und für sein Verständnis. Wir bleiben alle hinter seinen Erwartungen zurück. Du bist Gott total wichtig. Aber der andere, über den du dich erhebst, ist Gott genauso wichtig. Er ist auch Gottes Ebenbild. Der Dicke, der Stinkende, der das nicht so gut kann wie du. Er ist Gott genauso wichtig. Und deswegen entscheide dich nicht für den Haman-Style, sondern für den Jesus-Style. Also nicht, dass alle sich vor dir niederknien sollen. Der Jesus-Style. Was hat Jesus gemacht? Er hat sich dafür entschieden, die anderen zu segnen. Er hat sich dafür entschieden, sogar seine Feinde zu segnen, sich nicht über seine Feinde zu erheben, sie zu segnen. Ihnen Erfolg zu wünschen. Er hat sich dafür entschieden, sich vor seinen Jüngern, die ja auch nicht die größten Leuchten waren, auf den Fußboden zu knien und ihnen die Füße zu waschen. Er hat sich dafür entschieden, die Menschen, die ihm begegnet sind, wo er genau wusste, oh, die haben es schon wieder verkackt. Er war der Schöpfer. Er hat seine Geschöpfe gesehen und hat gesehen, jetzt kommt die zu mir und die kriegt es mit den Männern nicht auf die Reihe. Aber er hat sich nicht über sie erhoben, sondern er hat die Menschen erhoben. Also du kannst segnen, du kannst dienen und du kannst andere erheben. Und das kannst du nicht genug machen, andere hochheben. Andere hochheben. Haman diente sich selbst. Aber wir sind berufen, unsere Familie, unsere Mitarbeiter und unsere Gemeinde, den Menschen um uns herum zu dienen. Jesus sagt, wer groß sein will, wer wichtig sein will, wer Bedeutung in meinem Reich haben will, der soll was? Der soll nicht befehlen, dass andere sich in Staub schmeißen, sondern der soll ihnen dienen. Ein zweites. Hör auf, Anerkennung, Liebe und Wertschätzung hinterher zu rennen und überwinde die Applausfalle. Esther 3, Vers 5. Als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, da packte ihn der Zorn. Und ihr Lieben, es ist total schön, wenn man Applaus kriegt, wenn man ein Kompliment kriegt und sagt, Mensch, das war ja heute wieder echt genial, wie du das gemacht hast. Oder wie du das zu Hause auf die Reihe kriegst mit dem Abwasch und alles Mögliche. Und wir lieben das. Und gefeiert zu werden ist herrlich. Wir lieben das. Und vielleicht willst du nicht ganz vorne stehen, aber so ein bisschen bedeutsam sein, so wahrgenommen werden von den anderen. Das wollen wir alle. Das wollen wir alle, weil das auch ein Ausdruck von Liebe ist. Irgendwie, ja, dazu zu gehören, wahrgenommen zu werden, ja, dieses hochgehoben zu werden, das ist nett. Und wenn du dir das vorstellst, du bist ein Chef und du kommst auf Arbeit und am Morgen stehen alle deine Angestellten da und applaudieren dir und jubeln dir zu und sagen, yes, jetzt kommt er wieder. Mensch, endlich ist er da, unser toller Chef. Oder du bist eine Mutter und du stehst zu Hause am Abend, steht die ganze Familie am Abendbrotstisch auf und sie applaudieren dir und sagen, wie du das auf die Reihe kriegst mit dem Essen und mit der Wäsche. Das ist großartig. Einfach gigantisch. Und das Vielleicht, wenn du dich da reinsetzt, dann merkst du, hey, das würde mir auch gut tun, so diesen Applaus zu hören. Und es ist wichtig, dass wir gelobt werden und es ist wichtig, dass du andere lobst, weil es uns gut tut und weil wir das brauchen und weil wir auf diese Bestätigung auch angewiesen sind und weil wir gerne gemocht werden. Und es macht ja auch was mit unserem Selbstwert, es hebt uns hoch. Und wir dürfen gerne damit großzügig umgehen, andere zu loben. Darfst du gerne. Dürft euch gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, du bist toll. Aber der Haman, der lebte von diesen Komplimenten, ne? Vor den Menschen, die sich vor ihm verbeugten, die ihm die Ehre erwiesen, er war abhängig davon. Und als einer ihm den Applaus verwehrt, dann rastet er aus. Es macht ihn zornig, dass da einer stehen bleibt, sich nicht vor ihm verbeugt. Und wenn du merkst, dass du anfängst, den Komplimenten hinterher zu rennen, dass du ständig irgendwelche Dinge tust und vielleicht noch darauf hinweist, guck mal, ich hab das gemacht und jenes gemacht, ist es nicht schön? Willst du mich mal loben dafür? Dann sitzt du in der Applausfalle. Dann sitzt du in der Applausfalle. Wenn es dich wahnsinnig macht, dass andere dich kritisieren oder einer nicht klatscht, dann ist deine Sirene am Gang. Denn es ist egal, was du tust, es wird immer Kritiker geben, weil, der Leo Bigger hat es so schön geschrieben, selbst deine größten Bewunderer, die immer klatschen, müssen auch mal essen und dann müssen sie aufhören mit Klatschen. Na, es wird immer Kritiker geben und selbst deine größten Bewunderer müssen irgendwann mal aufhören mit Klatschen, weil sie noch ein eigenes Leben haben. Und die Komplimente von anderen Menschen sind schön, aber sie können deinen Durst, und den Durst haben wir alle, diesen Durst nach Liebe, nach Wertschätzung und wahrgenommen zu sein, den haben wir alle. Aber das kann kein Mensch füllen. Das kann nicht dein Partner füllen, das können nicht deine Kinder füllen, nicht deine Eltern. Und es gibt nur einen Ausweg und Jesus hat diesen Ausweg erkannt. Jesus konnte zornfrei mit sowohl mit dem Applaus der Menschen als auch mit der Kritik umgehen. Warum? Weil er verankert war in seinem Vater, weil er verankert war und seinen Wert beim Vater im Himmel gesucht hat, seine Liebe vom Vater im Himmel empfangen hat. Gott war die Quelle seiner Kraft und seines Antriebes. Also Jesus-Style heißt, nicht die Menschen geben dir deine Bedeutung, deine Würde, deinen Wert und die Liebe, nach der du dich sehnst, sondern verankert seinem Vater, das kommt von Gott. Du empfängst deine Liebe von Gott. Und wenn du dich mal so richtig wertlos fühlst, mache ich dir Mut, lies die Evangelien, guck, was Gott dir auch zuspricht, wie Gott dich sieht. Guck da rein. Ein drittes. Konzentriere dich auf das, was du hast und überwinde die Vergleichsfalle. Der Haman hatte ein Problem mit Mordechai. Esther 5, Vers 13 heißt es, als Haman zu Hause war, ließ er seine Freunde, seine Frau Serech zu sich kommen und dann prahlte er mit seinem großen Reichtum, mit seinen vielen Söhnen und er erzählte, dass der König ihn zu einem mächtigen Mann gemacht hatte, dem alle anderen Beamten und führenden Männer untergeordnet waren. Und dann Vers 13, aber das alles bedeutete ihm überhaupt nichts, wenn der Jude Mordechai nicht bald aus dem Palast verschwindet. Alles wertlos, so viel Gutes, aber alles ist wertlos, solange der Typ da rumspringt. Der Mordechai hätte bei Haman etwas ausgelöst. Und dieser Blickwinkel von Haman ist echt interessant. Er zählt alles auf, was er hat. Und bei diesem winzigen Detail bleibt er hängen. Und das macht ihn unzufrieden, unglücklich. Alles ist Kacke im Leben wegen dem Mordechai. Was für ein Blickwinkel. Was für eine teuflische Einstellung. Satan war Lobpreisleiter im Himmel. Und er hat das so gut gemacht, dass er am Ende der Lobpreisleiter aller Lobpreisleiter geworden ist. Er stand, nur noch Gott war größer als ihm, aber Gott stand ihm im Licht. Satan wollte sein wie Gott. Und er beging eine Rebellion gegen Gott und die ging in die Hose, denn wer sich mit Gott anlegt, der zieht immer den Kürzeren und Satan wurde aus dem Himmel geschmissen. Ein ganz kleines Detail hat ihm noch zu seinem Glück gefehlt. Aber er hatte doch schon alles, so wie Haman eigentlich alles hat. Und Neid, Eifersucht und Vergleichen sind zerstörerische Eigenschaften, die Gott nicht kennt, aber die bei Satan ganz oben auf der Visitenkarte stehen, weil sie uns zerfressen. Wie ausgeprägt sind diese Eigenschaften bei dir? Heute schon eine Sirene? Bist du ganz oft dabei, dich zu vergleichen mit denen, die um dich herum sind? Und bist du neidisch auf das, was du nicht hast? Vergleichen ist so überflüssig wie Skihosen im Schwimmbad. Das macht uns kaputt. Epikleer hat gesagt, weise ist der Mensch, der Dinge nicht nachtrauert, die er nicht besitzt, sondern sich der Dinge erfreut, die er hat. Das wäre ja auch ein Weg gewesen, sich an dem zu erfreuen, was man als Haman hat. Der zweite Mann, da kann man doch auch eine Party machen, nicht 180, aber vielleicht 90 Tage lang. Ist doch super. Vergleichen hört dort auf, wo du begreifst, dass Gott dich nicht nur mittelmäßig, sondern einmalig gemacht hat. Und das ist Jesus' Style. Ja? Du bist einmalig. Das sagt Gott. Ich habe dich wunderbar gemacht. Ich habe dir wunderbare Fähigkeiten gegeben. Die Frage ist, glaubst du Gott, dass das gut ist, was er dir gegeben hat, was er dir auch anvertraut hat in deinen Talenten, in deiner Familie? Glaubst du ihm das? Ich möchte mit euch ein kurzes Video dazu gucken. Und danach habe ich noch einen Punkt.
Gott hat dich gemacht. Gott hat dich außergewöhnlich gemacht. Nicht gewöhnlich. Gott hat dich bedeutend gemacht. Nicht unbedeutend. Gott hat dich fähig gemacht. Nicht unfähig. Gott hat dich anpassungsfähig gemacht. Nicht unflexibel. Gott hat dich für Aktivität gemacht. Nicht für Passivität. Gott hat dich unentbehrlich gemacht, nicht entbehrlich. Gott hat dich konstruktiv gemacht, nicht destruktiv. Gott hat dich geschickt gemacht, nicht ungeschickt. Gott hat dich unverwechselbar gemacht, nicht verwechselbar. Gott hat dich mächtig gemacht, nicht ohnmächtig. Gott hat dich verantwortungsbewusst gemacht, nicht verantwortungslos. Gott hat dich tatkräftig gemacht, nicht tatenlos. Gott hat dich widerstandsfähig gemacht, nicht widerstandslos. Gott hat dich empfindsam geschaffen, nicht unempfindlich. Gott hat dich entschlossen geschaffen, nicht unentschlossen. Gott hat dich als Original geschaffen, nicht als Kopie.
Bittere Wurzeln erkennen, überwinde die Vergleichsfalle. Stolz, Applaussucht, Unzufriedenheit, all das war so in Haman drin, in seinem Charakter, in seiner Persönlichkeit. Aber es gab noch was, was tiefer schlummert. Etwas, was die Sirene, wenn man hingehört hätte, schrillen ließ. Und zwar war das bittere Wurzeln. In Esther 3 heißt es, als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, da packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Wenn du das liest, dann denkst du, hey, was ist denn da los? Was für eine krasse Überreaktion. Da steht einer und beugt sich nicht und der Typ sagt, nee, nicht nur der. Alle von seinem Volk sollen weg. Alle von seinem Volk sollen weg. Haman befiehlt eine ethnische Säuberung. Da stimmen doch die Verhältnisse irgendwie nicht ganz. Und wenn du denkst, da ist irgendwas faul, da hast du recht. Es ist die Wurzel, die faul ist. Es ist die Wurzel. Es ist eine bittere Wurzel aus Hamans Vergangenheit und die findest du in Esther 3, Vers 1, 1b. Den habe ich euch vorhin nicht mit dran gehauen. Und zwar heißt es dort, er war ein Sohn von Hammedata, dem Nachkommen von Agag. Da geht es um Haman. Haman gehörte zum Volk der Amalekiter. Und die Amalekiter waren die Erzfeinde Israels. Die Erzfeinde Israels. Israels ältester Feind. Sie kämpften als erstes gegen Israel, als die aus Ägypten ausgezogen sind. Israel gewann diesen Kampf. Aber Gott war so zornig über das hinterhältige Vorgehen der Amalekiter, dass er Mose folgendes aufgab aufzuschreiben. 5. Mose 25, 17 bis 19, da heißt es, vergesst nicht, was euch die Amalekiter angetan haben, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Sie haben eure Erschöpfung ausgenutzt und euch von hinten überfallen. Denkt daran, sie zu bestrafen, wenn ihr in dem Land wohnt, das der Herr, euer Gott, euch für immer schenkt. Und so gab es im Laufe der Geschichte immer wieder Kämpfe zwischen Israel und den Amalekitern. Und immer war Israel überlegen, immer war Israel Sieger. Und jetzt, mehrere hundert Jahre später, es ist ja nicht nur 10 Jahre, mehrere hundert Jahre später stehen sich zwei Vertreter der Völker gegenüber, Mordechai der Jude, Haman der Amalekiter, und plötzlich wird dir klar, na logisch, die gehen nicht Eis essen. Aber warum? Weil bei Haman der Judenhass über Generationen fortgegeben wurde, von einer Generation zur nächsten weiteren, eine bittere Wurzel, etwas, was ihn angetrieben hat, etwas, was ihn zu dieser Überreaktion geführt hat. Bei Haman war es der Judenhass, aber bittere Wurzeln können auch anders aussehen. Ich habe euch ein Buch, mal möchte euch gerne vorstellen, das ist ein weltliches Buch, das von Stefanie Stahl, das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden. Das Kind in dir muss Heimat finden. Da geht es auch um Wurzeln. Und da geht es um Wurzeln, und sie unterschreibt das Buch mit der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Es geht um Wurzeln, die uns alle zu schaffen machen. Und sie erzählt ein Beispiel von Michael und Sabine. Ich hoffe, ihr erkennt das vorne, den Mann und den Frau, Michael und Sabine. Eines Tages kommt Sabine von nach Hause und sie war einkaufen. Und sie hat vergessen, Michaels Lieblingswurst mitzubringen. Und als er das merkt, dann meckert er erst und schließlich rastet er völlig aus und sie landen in einem Streit, in einem richtig heftigen Konflikt miteinander. Was ist da los? Warum eine Wurst, wirst du denken, hey, die hat die Wurst vergessen, so denke ich. Ja? Aber Sabine denkt anders, sie ist gereizt. Und beide, wenn du näher hinschaust, und das macht sie in ihrem Buch, beide haben mit Verletzungen, mit Wurzeln aus ihrer Kindheit zu kämpfen, mit Prägungen, die sie in ihrer frühen Kindheit mitgekriegt haben von ihren Eltern. Und wenn ich dir das jetzt erzähle, dann geht es nicht darum, manche von euch sind ja auch Eltern, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wie du mit deinen Kindern umgehst. Wir machen alle Fehler. Und unser Verhalten, ob es gut ist oder schlecht, das hinterlässt Spuren in unseren Kindern. Und da gibt es Dinge, die kannst du nicht wirklich beeinflussen. Und dann laufen die Kinder, wir Menschen, mit so einem Muster durch die Gegend. Und bei den beiden war es auch so. Der Michael hatte Eltern, die haben eine Bäckerei gehabt. Und der hat noch zwei Geschwister. Und die Eltern waren ständig beschäftigt mit der Bäckerei, das am Laufen zu halten, die Familie am Laufen zu halten. Und das, was er mitgenommen hat, weil er immer so wenig Aufmerksamkeit bekommen hatte, waren folgende Lüge in seinem Herzen. Ich komme zu kurz, ich bin nicht wichtig. Und das ist so ein Ding, das nimmst du als Kind, das trägst du in deinem Herzen, das formulierst du nicht, du weißt es auch gar nicht, dass es da ist, du trägst es einfach mit dir rum. Ich komme immer zu kurz, ich bin nicht wichtig. Bei Sabine war es anders, die Eltern hatten genug Aufmerksamkeit für sie, aber sie hatte sehr enge Grenzen. Und gleichzeitig haben die Eltern ganz hohe Maßstäbe gehabt und hatten ganz viel an dem zu kritisieren, was Sabine immer gemacht hat. Es war meistens nicht gut genug. Und das, was Sabine mitgenommen hat, als Lebenslüge, als Motto in ihrem Leben aus ihrer frühen Kindheit, war folgendes. Nie mache ich es richtig, ich bin klein und ich bin wertlos. Und vielleicht verstehst du, wenn du das beides anguckst, die Dynamik, die bei den abgeht, bei den beiden, wenn sie miteinander in das Gespräch über die vergessene Wurst kommen. Sabine vergisst die Wurst und Michael fühlt sich zurückversetzt in seine Kindheit. Nie nehme ich die anderen wahr. Ich komme immer zu kurz. Und das löst was bei ihm aus. Da bricht was raus, wo du merkst, es ist völlig unangemessen. Es ging nur um eine Wurst. Und er kritisiert seine Frau und bei ihr löst seine Kritik das Kindheits, die Lüge aus. Das triggert es an. Und man könnte es hören, wenn man es wüsste, dass es sowas gibt. Ich mache es nie richtig. Das ist das, was sie schon immer mit sich rumträgt. Ich mache es nie richtig. Ich bin klein und ich bin wertlos. Und das macht sie, das triggert sie an. Und dann gehen die beiden hoch. Und du denkst, was ist da los? Es geht um eine Wurst. Jede Verletzung, jede Beschämung, jede Beleidigung, jede Bloßstellung, jede Überforderung, jede Vernachlässigung, die du im Laufe deiner Kindheit erfahren hast, hinterlässt Spuren. Und egal, was für gute Eltern du hattest, es gab Situationen und das muss gar nicht groß sein. Da kann so ein Ding bleiben. Und du trägst es mit dir rum und es prägt deine Beziehung bis heute. Und manchmal hast du Probleme und manchmal so eine Überreaktion und du weißt nicht, was es ist. Das können Wutanfälle sein. Es kann aber auch das Gefühl sein, ständig von allen abgelehnt zu sein. Dabei machen die gar nichts, aber du fühlst dich abgelehnt. Oder das Gefühl, dass du vor allem Angst hast, übergroße Ängste, übergroße Unsicherheiten. Die Lösung für fast alle unsere Probleme. Und ich glaube, dass wir alle solche Dinge mit uns rumtragen, solche Wurzeln. Und es lohnt sich, dahin zu gucken, die Wurzeln der Vergangenheit anzuschauen. Der Hamann hat seine Vergangenheit nie aufgearbeitet. Er hat da nie drauf geguckt, hat es gesagt, Mensch Jesus oder Mensch Gott, hier, die sind schon immer Judenhasser gewesen. Soll ich auch noch ein Judenhasser sein? Er müsste das doch nicht. Er hätte es nicht machen müssen. Es war nicht Gottes Plan für ihn. Aber er hat sich dafür entschieden, dieses Tuten zu überhören. Dazu bist du nicht berufen. Du kannst dich auf dem Weg der Heilung machen. Und das gilt für alle diese Fallen, diese Charakterdinge, die du heute gehört hast. Du kannst dich auf dem Weg der Heilung machen. Jesus sagt, du musst da nicht stehen bleiben. Ich will dich freisetzen. Ich möchte deinen Charakter zum Glänzen bringen. Dass man dir immer mehr das Ebenbild Gottes sieht. Dass du redest wie Gott. Dass du denkst wie Gott. Dass du handelst wie Gott. Und dass dich deine Dinge nicht zur Sünde verführen, zur Sünde treiben und deine Beziehung zu mir oder zu den Menschen kaputt geht. Und ich habe am Anfang erzählt, der Hamann landet da am Galgen. Wenn du einen Jesus-Charakter hast, möchte ich auch hier sagen, das heißt nicht, dass du besonders lange lebst. Also, dass dein Leben funktioniert. Also, na, ich muss die richtigen Worte finden. Es gibt ja auch viele Menschen in dieser Welt, die haben einen Jesus-Charakter und die werden verfolgt und getötet. Also nicht diesen Vergleich ziehen, wenn ich jetzt so bin wie Jesus, dann geht alles gut. Jesus hat ja auch nicht besonders lange gelebt. Aber, und das ist das, was Gott sagt, wenn du wirklich ein erfolgreiches Leben im Sinne Gottes haben möchtest, wo es nicht um deine Besitztümer geht, um das Glänzen, sondern um deine Herzensschönheit, dann mach dich auf den Weg und höre das Piepen und das Blinken der Sirene in deinem Leben und lass dich von Jesus verändern. Das ist mein Gebet für uns, ihr Lieben. Und ich möchte es auch nochmal jetzt vor Gott bringen. Und du kannst es selber auch gleich nochmal vor Gott bringen. Wir hören uns noch ein Lied an auf Englisch, Be the King of My Heart. Aber ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du an uns dran bist. Und du weißt, was für jeden von uns heute Morgen auch wichtig ist. Welcher Punkt, wo du vielleicht die Sirene gerade auch gedrückt hast. Oder wo du uns Menschen an die Seite gestellt hast, wo wir vielleicht auch jetzt sehen, dass da was nicht stimmt und dass da so Dinge sind, die heil werden können, wo wir vielleicht auch für beten können. Und ich danke dir für deinen guten Willen, der wiederherstellen möchte, der erlösen möchte, der neu machen möchte, der es gut mit uns meint. Und ich bete, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir uns nicht dafür entscheiden, das Piepen zu ignorieren, dass wir uns nicht dafür entscheiden, dein Flüstern zu ignorieren. Oder vielleicht das Flüstern unserer Frau oder unserer Kinder, die uns spiegeln und sagen, guck mal dort, da stimmt was nicht in deinem Wesen, in deiner Persönlichkeit. Hilf uns hinzuhören und hilf uns, Schritte zu gehen. Herr, mach du uns heil durch deinen Heiligen Geist. Amen.